Hier ist Gesund und bunter, der Podcast aus dem Gesundheitsamt Dortmund mit Jennifer Beck und Katharina Rodolfi.
Herzlich willkommen zum Podcast Gesund und bunter des Gesundheitsamtes. Katharina und ich haben heute Hülya Tupal als Gast bei uns aus dem Infektionsschutz. Und Hülya, du wirst uns heute etwas berichten zum Thema Gesundheitsberatung für SexarbeiterInnen. Hallo erstmal.
Hallo.
Kannst du uns kurz sagen, wer ist deine Zielgruppe? Wer kommt zu dir? Wer muss sich beraten lassen?
Alle Sexarbeiter, das gilt auch für Menschen, die in Massagesalons arbeiten. Alles, was praktisch zum Happy End führt, muss zur Beratung kommen.
Jeder, der ein Gewerbe im Bereich Sexarbeit anmeldet, der kommt erstmal freiwillig zu dir, damit er das anmelden kann, ne?
Freiwillig, ja. Ist eine Pflichtberatung,
eine Pflichtberatung.
Die müssen halt kommen.
Mhm.
Es kommen die Sexarbeitenden, die halt hier in Dortmund tätig sind und auch wohnhaft sind. Wobei wir da natürlich keine Person ausschließen und sagen, du kommst hier nicht aus Dortmund, du wirst nicht beraten, sondern gucken auch, dass denen wirklich geholfen wird, damit die Unterlagen haben, um arbeiten gehen zu können. Mhm. Die müssen 18 Jahre alt sein, wenn sie zu uns kommen. Die bekommen bei mir die gesundheitliche Beratung.
Mhm.
Müssen dann anschließend zum Ordnungsamt gehen und erst wenn man diese beiden Unterlagen hat, hat man eine Berechtigung, gilt dann als Arbeitspapiere und die werden dann vom Ordnungsamt aus an das Finanzamt weitergeleitet, bekommen eine Steuer-ID und sind dann oder gelten dann als selbstständig tätige Sexarbeitende. Genau.
Was wird denn in dieser Beratung überhaupt besprochen oder worüber beratet ihr?
Hauptsächlich geht es um Gesundheitsdinge, worauf die zu achten haben. Das Prostitutionsschutzgesetz besagt, es gibt eine Kondompflicht. Und es gibt natürlich auch Geschlechtskrankheiten, die trotz eines Kondoms durch Schmierinfektionen weitergegeben werden können. Wie sieht es mit Drogen- und Alkoholkonsum aus? Worauf muss ich da achten? Wie sieht es aus, wenn ich schwanger werde? Wo kann ich Hilfen bekommen?
Wenn man in Konflikt beispielsweise mit der Ausübung von Sexarbeit gerät oder auch zum Thema Wohnen.
Genau.
Oder soziale Sicherung, all das sind Themen, wo ihr nicht beratet hier im Gesundheitsamt, aber du kannst weitervermitteln, wer dort ansprechbar ist, ne?
Richtig. Ne, man versucht dann halt, was halt für Fragen ankommen, die auch zu beantworten und die Frauen auch dementsprechend weiterzuleiten.
Wie oft kommen die SexarbeiterInnen zu dir?
Also von 18 bis 21 müssen die alle 6 Monate kommen und von ab 21 einmal jährlich.
Okay, also dann habe ich das richtig verstanden. Einmal vor der Erstanmeldung und dann eben in dem Turnus, was du gesagt hast, alle 6 Monate oder alle 12 Monate.
Richtig. Es ist auch nicht so, dass die Personen, die bei mir angemeldet sind, immer wieder zu mir kommen, weil die Menschen, die in der Sexarbeit tätig sind, auch rotieren. Das heißt, die sind 3 Monate zum Beispiel oder 3 Wochen manchmal hier in Dortmund tätig und dann wechseln die. Und je nachdem, wenn die jetzt gerade in Dortmund sind, machen sie natürlich hier die Beratung.
Mhm.
Holen sie einen Termin. Und wenn die gerade in München sind, Stuttgart, dann gehen sie natürlich dort zur Beratung. Neben der Beratung machen wir natürlich, sollen wir versuchen, rauszubekommen, wie geht es der Person? Kommt diese Person freiwillig? Wird die zur Prostitution gezwungen? Mhm. Und das kann ich natürlich beim Erstgespräch, kommt auch schon mal vor, aber relativ selten feststellen.
Wenn sich jetzt im Rahmen des Gesprächs bei dir doch der Verdacht erhärte, dass die Person vielleicht nicht freiwillig in der Sexarbeit tätig ist, was sind denn da überhaupt deine Handlungsmöglichkeiten?
Also das kommt tatsächlich auch vor, auch wenn es nicht oft ist. Es gibt zum Beispiel die Situation, dass mir gegenüber eine Person sitzt, wo ich das Gefühl habe, die kann nie im Leben 18 sein. Aber jetzt habe ich auch die Erfahrung nicht.
Weil manche Ausweise vielleicht auch gar nicht deutsche Dokumente sind, du das deswegen auch gar nicht so erkennen kannst.
Richtig, richtig. Und wenn eine Person bei mir nicht 100% offensichtlich aussagt, ich will eigentlich gar nicht, aber ich muss, sind mir halt die Hände gebunden und es steht mir auch nicht zu, den Ausweis zu verweigern. Ordnungsamt hat mehrere Möglichkeiten. Die gucken zum Beispiel, ob eine Aufenthaltserlaubnis da ist. Das mache ich natürlich auch, um die darauf aufmerksam zu machen. Die haben aber mehr Möglichkeiten. Die können mehr gucken und die arbeiten auch eng mit der Polizei zusammen. Und da es ja ein sensibler Bereich ist, muss man da natürlich auch ganz vorsichtig sein. Ich versuche ja so viel wie möglich eine Vertrauensbasis aufzubauen und ich möchte den Menschen das Gefühl vermitteln, es ist ein Amt, aber ich kann mich da trotzdem wohlfühlen und ich kann mich da über bestimmte Sachen aussprechen. Ich habe zum Beispiel auch Fälle gehabt, wo Frauen mir gegenüber saßen und gesagt haben, ich will das eigentlich gar nicht. aber ich muss, weil ich Schuldenprobleme habe, weil ich die und die Probleme habe. Auch da ist es wirklich vorgekommen, dass ich den Ausweis ausgestellt habe und weil es auch zeitlich gepasst hat gerade, dass ich dann mich drum gekümmert habe und dann in der Diakonie anzurufen, in der Schuldnerberatung Termin zu machen. Und manchmal macht man auch psychologische Beratung. Ne? Mhm. Oder ich leite die halt weiter an die Mitternachtsmission, die natürlich viel vernetzter sind als ich, die auch mit Diakonie und dem Roten Kreuz den zusammenarbeiten, also dass wir die weiterleiten. Aber für mich ist halt wichtig, dass die in dem Moment erstmal Hilfe bekommen. Und das macht man nach Gefühl, weil ich dann merke, kann ich die weitervermitteln? Schafft die das? Oder muss ich jetzt irgendwie Hilfestellung geben und die Frau abholen, da wo sie jetzt gerade ist, und ihr jetzt in diesem Moment helfen? Und dann versuche ich halt, die Beratung so angenehm wie möglich zu gestalten. Ich habe mir das zum Beispiel auch angewohnt, dass ich erst die Bescheinigung ausstelle, damit die schon mal sicher sind, die bekomme ich und ich kann nichts falsches in der Beratung erzählen, dass mir die Bescheinigung verweigert wird. Und dann ist das in der Regel auch so ein angenehmeres Gespräch. Und natürlich habe ich mit Menschen zu tun und jeder Mensch ist individuell und anders. Ich werde zum Beispiel auch oft geduzt, was für mich überhaupt kein Problem darstellt. Ganz im Gegenteil, ich kenne das ja aus meiner Herkunft her, dass man dann, wenn man per Du ist, auf einer Augenhöhe ist und man ist sich dann plötzlich ganz nah und dann ist es auch schöner, also angenehmer für die Person, die in die Beratung reinkommt, was auch sehr angenehm ist, wenn die sehen, da sitzt jemand und die Person ist selbst nicht deutsch. Das nimmt auch nochmal so eine Hemmschwelle weg und dann kann ich zum Beispiel sagen, du solltest schon gucken, dass du halt relativ schnell versuchst, Deutsch zu lernen, damit du dich halt selber um deine eigenen Probleme kümmerst. Nicht nur die paar Wörter, die der Kunde braucht, sondern dass man sich auch selbst zurechtfindet.
Also der Großteil der Menschen, die zu dir kommen, hat selber einen Migrationshintergrund und es gibt da oft auch sprachliche Hürden.
Richtig. Also es sind hauptsächlich rumänische und bulgarische Frauen, die wir haben.
Und ihr habt da Möglichkeit mit Dolmetschern dann auch?
Ja.
Dann gibt es eine Terminvergabe?
Genau. Wir haben seit letztes Jahr Online-Terminierung. Und die Personen können dann direkt auf unserer Internetseite sich anmelden, sich den Termin selber aussuchen. Und wir haben das so konzipiert, dass man gar nicht einen Termin vereinbaren kann, ohne dass man angeben muss, brauche ich einen Dolmetscher oder brauche ich keinen Dolmetscher? Und wenn ich Ja eingebe, muss ich auch eingeben, in welcher Sprache.
Was ist, wenn ich auf einmal merke, oh, es wird knapp, ich muss eigentlich dieses Jahr noch eine Beratung haben? Gibt es eine Möglichkeit, einfach zu dir zu kommen auch?
Also es passiert relativ häufig, dass die einfach vor der Tür stehen und eine Beratung wollen. Also ich versuche das dann immer machbar zu machen, weil viele kriegen das auch mit online nicht hin. Also wir haben das schon so gut bearbeitet, dass wir einen QR-Code haben, dass sie direkt auf die Seite kommen. Leider gibt es aber immer noch Menschen, die das nicht schaffen. Und dann gibt es immer noch die Möglichkeit, dass sie anrufen können, dass die ja einfach kommen und vor der Tür stehen. Da kann man auch einen Termin vereinbaren. Und ab Mitte Januar wollen wir auch eine offene Sprechstunde anbieten, donnerstags nachmittags.
Also bei dir gibt es eine ganz vertrauensvolle Atmosphäre erstmal auch. Das ist wichtig, ne?
Ja,
damit das offen und ehrlich gesprochen werden kann.
Richtig. Damit man ganz offen, ganz frei, unvoreingenommen, was man halt anbietet, und darüber richtet sich dann auch die Beratung ganz unterschiedlich und individuell. Also wenn eine Domina kommt, die unberührbar ist, brauche ich nicht über Verhütung zu erzählen. Da geht es hauptsächlich dann um die Hygiene und die Entsorgung und da geht es halt um ganz andere Belange, als wenn einer jetzt Sex anbietet.
Also dein Büro ist auch sehr einladend. Ich war ja einmal da und fand, man konnte sich sehr wohl darin fühlen. Und ich habe auch gesehen, du hast jetzt viel auch an Materialien, wo es eben auch darum geht, wenn Menschen nicht die Sprache können, dass du mit Bildern weiterhelfen kannst, dass du mit Figuren, plastischen Elementen, Körperteilen aus Plastik, Holz, wie auch immer, weiterhelfen kannst.
Ich habe viele Anschauungsmaterialien zurechtgelegt, zum Beispiel 3D-Gebärmutter. Da kann man gerade bei Bildungslücken dann vernünftig erklären und das ist dann so anschaulich. Das haftet dann halt mehr, als wenn man da aus einer Zeichnung irgendwas erzählt, finde ich. Und dann dürfen die das auch anfassen. Und auch verschiedene Kondome, die ich dann zur Anschauung da habe, oder Lecktücher, Gleitgel, Hygieneschwämme, Tampons, alles, was man halt für die Arbeit braucht. Und mittlerweile weiß man, was sonst noch gebraucht wird, was man aber auf gar keinen Fall nehmen sollte, aus gesundheitlichen und hygienischen Gründen. Das wird dann halt auch immer wieder mit erwähnt. Und wenn man dann versucht zu erklären und sagt, das ist nicht gut, das ist nicht gesund für dich und für deine Gebärmutter schon mal gar nicht, das kommt dann natürlich ganz anders an, als wenn man sagt, nein, das macht man nicht, sondern man macht das. Ja. Also es gibt manchmal Horrorgeschichten, was man da in der Beratung hört, was teilweise gemacht wird, wenn ein Kondom platzt. Wir haben Gott sei Dank dieses Angebot. Wir haben ja die gynäkologische Beratung, was bei uns sehr gut ist.
Und direkt am Gesundheitsamt die Sprechstunde.
Genau. Wir haben da zwei Möglichkeiten sogar. Einmal die nicht versicherten Sprechstunde, da können Frauen hin, die nicht versichert sind. Und Frauen, seit letztes Jahr Mai haben wir auch das Angebot für die Sexarbeiterinnen im Rahmen eines Check-ups, wo HIV, STI und Blutabnahmen stattfinden. Abstriche werden gemacht, gynäkologische Untersuchungen, Pap-Abstrich wird angeboten, alles kostenlos und anonym. Und das Angebot ist sowohl für versicherte Frauen als auch für nicht versicherte Frauen, was sehr gut angenommen wird. Wir haben zwei ganz tolle Gynäkologinnen und auch das Team ist ganz toll. Da sind auch mehrere Sprachen abgedeckt, so Dolmetschersprachen. Und wir haben eigentlich ziemlich viel anzubieten. Die, die das annehmen, die finden das gut. Das ist natürlich keine Pflicht, wie es früher war, sondern es ist ein Angebot.
Wie viele Kontakte hast du im Jahr?
Wir haben in Dortmund ca. 380 gemeldete Prostituierte und wir haben auch tatsächlich so in der Regel 300 bis 400 Sexarbeiter im Jahr, worunter Männer, Frauen und Transsexuelle mit dabei sind und divers. Man darf nicht vergessen, dass die halt rotieren, ne? Weil wir hier in Dortmund ca. 380 haben, heißt das nicht, ich habe letzten Monat zum Beispiel 62 Beratungen gehabt.
Ja, ich habe mich gerade gefragt, du bist ja Krankenschwester, aber hattest du auch eine spezielle Vorbereitung auf diese Tätigkeit noch? Weil das sind ja Themen, wo ich glaube, ganz viele Menschen sonst wenig Berührungspunkte haben und man vielleicht auch erstmal ganz viel neues Wissen braucht.
Ja, tatsächlich. Also anatomisch war es ja kein Problem und HIV, STI war auch kein Problem, dadurch, dass ich vorher in der HIV-Ambulanz war. Aber es gab unwahrscheinlich viele Sexpraktiken, die ich selber nicht wusste, was ich hier erfahren habe, wo ich mich damit erstmal selbst auch belesen musste. Ich mache natürlich Fortbildungen, dass man halt immer auf dem neuesten Stand ist. Und ja, ich habe sehr viel gelesen. Ich habe mir tatsächlich sehr viele Bücher über Prostituierte gekauft, um halt auch dieses andere Wissen zu haben, wie fühlt sich eigentlich eine Prostituierte, wenn sie diese Arbeit macht. Ich habe ja nur eine Momentaufnahme, wenn die Frau mir oder wenn die Menschen mir gegenüber sitzen und es gibt ja noch viel mehr drumrum. Und auch in der Beratung, achte auf deine Psyche, guck zwischendurch mal, was macht der Job mit dir?
Was ihr ja auch neuerdings macht, ist aufsuchende Arbeit. Kannst du uns da vielleicht was zu erzählen?
Ja, ich habe das bisher schon oft gemacht, dass ich rausgegangen bin, aber nicht in alle Häuser, sondern hauptsächlich in die Linienstraße, SM-Studios. Und jetzt haben wir aber festgestellt, es sind viele Kolleginnen von anderen Städten, die aufsuchende Arbeit machen. Die haben aber auch zum Beispiel einen Straßenstrich, wo sie hingehen und mit den Frauen reden, ob die Hilfe brauchen, ob sie was benötigen. Die machen Begleitung zu Ämtern, zu Ärzten. Und das wollen wir auch mit aufnehmen. Wir haben hier in Dortmund den Vorteil, dass wir die Mitternachtsmission und die Koba haben. Ja, muss man halt sich zusammensetzen und dann überlegen, wer geht wann raus, wohin geht man raus. Das ist noch ein Projekt, was noch ausgearbeitet werden muss. Wir haben da viele tolle Ideen zu. Genau.
Also das ersetzt jetzt nicht deine Gesundheitsberatung hier im Amt, ne? Nein, und nein. Du machst das einfach nur draußen, sondern es wird nochmal ein anderes ergänzendes Angebot in Absprache mit Koba und Mitternachtsmission. Das ist ja auch ganz wichtig, die sind ja auch auf dem Feld aktiv.
Genau, das ist der Plan, genau.
Die Absprachen erfolgen.
Weil die haben ja auch, die erreichen ja auch viel mehr und die sind ja auch in der aufsuchenden Arbeit schon seit Jahren tätig und betreuen auch Menschen in schwierigen Lebenssituationen, die nicht angemeldet sind. Die gehen ja auch eher zu Koba oder zur Mitternachtsmission. Deswegen ist das für mich wichtig, dass wir da in Zusammenarbeit sind, damit Koba und die Mitternachtsmission auch die Infos weitergeben kann an die Personen und damit man so viel wie möglich Menschen erreicht, die Interesse daran haben.
Hast du noch was dir wichtig ist, was du mitgeben möchtest?
Also für mich ist ganz wichtig, egal wer was arbeitet und wo arbeitet, dass es Menschen sind. Es ist wichtig, jedem mit Respekt entgegenzukommen, weil es gibt wirklich Menschen, sehr viele Menschen sogar, die nicht die Möglichkeit haben, was anderes zu arbeiten, weil die keine Ausbildung haben. Die meisten Frauen haben noch nicht mal die Möglichkeit, sich eine Wohnung zu mieten, weil die keine Lohnabrechnung haben. Wir wissen ja alle, wir müssen die letzten 3 Lohnabrechnungen einreichen, bevor wir eine Wohnung mieten können. Und das haben diese Frauen nicht. Und das vergessen viele Menschen. Das macht mich immer so traurig. Sexarbeit ist legal. Sexarbeit ist in Deutschland nicht verboten. Ja, aber es gibt keine soziale Absicherung. Wenn die Frau krank ist, dann gibt's kein Geld. Die Miete muss trotzdem bezahlt werden und auch die Miete von der Arbeit. Es ist mir ganz wichtig, dass wir die Menschen als Menschen sehen, egal wer was macht.
Ja, vielen Dank, Hülya Topal, für die tollen Einblicke in deine sehr, sehr wertvolle Arbeit.
Gerne, sehr gerne.
Dankeschön.
Danke.
Danke auch.